Den Predigtext finden wir im Johannesevangelium Kapitel 9 von Vers 1 an. Und als er vorbeiging, Jesus nämlich, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbart werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh hin und wasche dich im Teich Siloa, das heißt übersetzt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun und die ihm zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten: Er ist's. Andere aber: Er sieht ihm ähnlich. Er selbst sagte: Ich bin's. Wenn wir in das 8. Kapitel des Johannesevangeliums hineinsehen, dann beginnt das, als Jesus im Tempel war, mit seinen Jüngern, und dann kommt die ganze Priesterschaft, der Hohe Rat: Herr, hier ist diese Frau, die haben wir eben beim Ehebruch erwischt. Mose hat uns gesagt, wir sollen sie steinigen. Was sagst du? Jesus lässt sie einfach stehen, antwortet nicht. Und wir kennen die Geschichte, dass Jesus dann am Schluss sagt: Wer ohne Sünde ist, der warfe den ersten Stein. Und nach dieser Begebenheit gibt es eine Diskussion zwischen den Priestern, den Schriftgelehrten, den Pharisäern und Jesus. Sie wollen wissen, wer Jesus ist. Und Jesus erklärt ihnen so viel wie möglich, als sie verstehen könnten. Aber das wollen sie nicht oder können nicht. Jedenfalls, das Kapitel 8 endet: Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch, und entkam so. Ich war am Mittwoch ja in Bad Doberan zur Bibelstunde, und da haben wir uns nochmal mit den letzten Teil der Seligpreisungen befasst. Und dann ging es darum, was Jesus sagt: Behütet diese Worte, haltet sie. Und es geht auch um die Aussage: Der Menschensohn oder Gottes Sohn? Und für die Juden war Gottes Sohn eine Sache, die nicht die Bedeutung hatte, wie wir sie heute kennen. Als Nathanael zu Jesus kommt, sagt Jesus zu ihm: Ein echter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael sagt: Woher kennst du mich? Wir haben uns doch noch nie gesehen. Ja, sagt Jesus, als ich dich gesehen habe, da unter dem Feigenbaum, da wusste ich schon, wer du bist und dass du kommst. Du bist wahrlich Gottes Sohn. Und damit hat Nathanael nicht das gemeint, was wir unter Gottes Sohn verstehen, Zur damaligen Zeit in Israel unter den Juden war es so, dass jeder, der von Gott besonders begabt war, göttliche Eingebung hatte und auch göttliches Wort redete, der wurde als Gottes Sohn bezeichnet. Aber das, was wir unter Sohn Gottes verstehen, war eben nicht das, was die Juden da verstanden. Und was die Juden aufgeregt hat, wenn Jesus sich als Menschensohn bezeichnet, da wurden sie ganz giftig. Denn Daniel schreibt, dass er einen Mensch, einen kommen hat sehen in Menschengestalt, einem Menschensohn gleich. Und der kam zum Richter der Welt. Und das ist Gottes Sohn, wie wir ihn verstehen. Und das ist das, was Jesus auch in dem Gespräch hier immer wieder versucht klarzumachen, dass er vom Vater kommt. Und letztendlich beim Verhör Jesu vor dem hohen Priester sagt Jesus dann, als er gefragt wird, ihr werdet sehen den Sohn des Menschen sitzen zur Rechten Gottes. Und da reißt der hohe Priester sein Gewand und sagt, das ist Gotteslästerung. Für die Juden war die Bezeichnung Sohn des Menschen wirklich die Bezeichnung, die wir unter Sohn Gottes verstehen. Das begriffen so weit, ja. Und das war eben diese Sache, die Jesus hier verkündet. Und da wurden sie giftig. Jetzt ist die Zeit, jetzt muss er gesteinigt werden. Gotteslästerung bedeutet Tod. Und Jesus entweicht einfach. Geht einfach weg. Lässt sie einfach stehen und geht zum Tempel hinaus. Und als er dann vorbeigeht, sieht er einen Blinden. Und die Jünger sehen auch einen Blinden. Aber die Jünger sehen ihn mit ganz anderen Augen, als Jesus ihn sieht. Die Jünger sehen einen Menschen, der schuldbeladen ist. Und sie haben sofort ein Urteil. Herr, das ist doch ein Sünder, der ist in Sünden geboren. Wie kann das sein, dass der von Geburt an blind ist? Und sofort wird der Stab über ihn gebrochen und Jesus soll nun noch erklären, ja, warum ist der denn blind geboren? Hat der Sünde begangen oder hat seine Eltern Sünde begangen? Oder hat Gott ihn schon bestraft für eine Sünde, die er mal im Leben begehen wird? Und Jesus gibt da eine ganz andere Antwort, weil er ihn mit ganz anderen Augen sieht. Aber es ist vielleicht auch für uns bedenkenswert, dass wir nicht so schnell, wenn wir einen Menschen sehen, über ihn ein Urteil sprechen. Naja, der guckt immer so schief, also der kann mich überhaupt nicht leiden. Und mit dem will ich dann auch nichts zu tun haben. Oder wie der sich benimmt. Nein, also das ist ja unmöglich. Und so sind wir Menschen eben auch dazu geneigt, ganz schnell ein Urteil zu sprechen und den Menschen nicht wirklich zu sehen, wie er ist. Jesus sieht den Menschen, wie er ist. Und er sagt es seinen Jüngern, weder dieser noch seine Eltern haben eine so schlimme Sünde begangen, dass dieser blind geboren ist. Wir wissen, dass es in der Bibel und gerade auch im Neuen Testament einige Stellen gibt, wo Jesus Krankheit und Sünde verbindet. Als der Gelähmte zu Jesus gebracht wird, ist das Erste, was er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Jesus sieht, was die Not ist. Der Mann, der da 38 Jahre krank war, am Teich Bethesda. Als Jesus ihn sieht, sagt Jesus ihm, sündige hinfort nicht mehr. Also auch seine Krankheit war Zusammenhang mit einer Sünde. Es gibt durchaus Folgen, auch körperliche Folgen, die im Zusammenhang von Sünde stehen. Aber Jesus sagt hier bei diesem, weder er noch seine Eltern haben eine so schwere Sünde begangen, dass das so ist, sondern Gott und ich, wir haben mit diesem Menschen einen Plan. Wir haben es eben im Psalm gehört, Gott kennt den Weg des Menschen schon, bevor er geschaffen ist. Gott weiß, was auf den Menschen zukommt. Und Gott hat diesen Menschen blind geboren werden lassen. So sagt es Jesus, auf dass an ihm die Macht Gottes, die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Gottes Wege sind manchmal unverständlich. Und ich kann auch nicht erklären, warum das so ist. Aber Jesus sagt es so. Und dann dürfen wir es einfach so annehmen. Und dann sagt Jesus, ich muss die Werke wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Ich bin von Gott mit einem Auftrag gesandt auf diese Erde. Ich bin nicht nur hier, um die Leute zu unterhalten, um ihnen vielleicht auch interessante Geschichten zu erzählen und auch wunderbare Taten zu vollbringen. Nein, ich bin gesandt, um die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde kundzumachen. Das ist seine Aufgabe. Und dann sagt Jesus etwas, ich muss die Werke wirken, solange es Tag ist. Denn es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und ich lese mir den Predigttext schon immer ganz gerne mal mindestens eine Woche vorher durch, um dann auch über den Text nachzudenken in der Woche. Und da habe ich am letzten Sonntag zu Benjamin und Christian gesagt, ich hätte gern jetzt an dieser Stelle ein Lied. Genau passend zu diesem Vers. Spielst du uns das mal ein, Benjamin?
Die Nacht wird kommen.
Jesus sagt, die Nacht kommt, da man nicht mehr wirken kann. Einmal bezieht er das auf sich ganz persönlich. Er ist jetzt da und er hat jetzt den Auftrag zu wirken. Und der Dichter hat es, ist ein amerikanischer Dichter, der hat es so in die Verse gefasst: Es gibt also keine bestimmte Zeit, wo wir sagen, na ja, heute früh, da bin ich noch so müde, ich kann noch gar nicht ganz klar denken. Das mit dem Wirken, das machen wir dann ab heute Mittag. Ach, Mittag, schon wieder Mittag? Ich habe doch noch so viel zu tun. Es geht doch jetzt gar nicht. Na, und dann ist der Abend da und na ja, jetzt ist sowieso alles gelaufen, alles zu spät, dann brauchen wir auch nichts mehr machen. Jesus will uns sagen, mit seinem Beispiel, es gibt für ihn keine Tages- oder Nachtzeit, wo er nicht wirken will und wirken kann. Wenn er einmal von dieser Erde weggenommen wird, dann wird es Nacht werden auf dieser Erde. Wenn er sagt es in dem nächsten Vers, solange ich hier bin, bin ich das Licht der Welt. Denn Jesus sagt später, ihr seid das Licht der Welt. Solange Jesus auf dieser Erde ist, ist diese Person, Jesus, wirklich der zentrale Punkt, von dem alles ausgeht. Das Licht, die Wahrheit und er ist der Weg. Und von ihm geht auch die Verherrlichung Gottes aus. Das wird erst später auf die Jünger übertragen. Ganz besonders zu Pfingsten erleben wir es dann, wie die Kraft des Geistes auf die Jünger kommt und sie beauftragt sind zu wirken. Und da gibt es weder eine Tageszeit noch eine Lebenszeit. Denn Kindheit und Jugend wird gern als der Morgen bezeichnet im Leben. Im Mittag ist so man richtig in der vollen Kraft des Lebens. Ja, und zum Abend, dann wird man eben schon mal schwach, man müde, man geht nicht mehr so. Es geht alles ein bisschen langsamer. Aber auch dann will Jesus, dass wir nicht aufgeben, sondern in seinem Namen tätig sind, in seinem Namen wirken. Denn für uns alle kommt auf dieser Erde einmal die Nacht, wo wir nicht mehr wirken können. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sterben wir des natürlichen Todes und dann ist für uns Nacht da, wo wir nichts mehr tun können. Und die zweite Möglichkeit ist, Jesus kommt wieder und holt uns weg und dann ist auf dieser Erde auch Nacht und keine Möglichkeit der Verkündigung mehr da. Ich, so sagt Jesus, muss die Werke wirken, solange es Tag ist, denn es kommt die Nacht. Und dann geschieht etwas Eigenartiges. Jesus spuckt auf die Erde. Mensch, du, der du der Sohn Gottes bist, erniedrigst dich so und spuckst einfach auf die Erde? Das ist doch ekelhaft. Und dann nimmt er den Finger vielleicht oder den Stab, ich weiß es nicht, und verrührt den Speichel noch mit dem Erddreck und schmiert ihm den Blinden auf die Augen. Und dann sagt er, geh los. Gehe zum Teich Siloa. Es muss ungefähr eine Strecke von 500-600 Meter gewesen sein. Von der Kante des Tempels bis zum Teich Siloa. Und ich habe mir gestern im Internet noch eine Predigt angesehen. Und da schreibt der Verfasser dieser Predigt: Und stellen Sie sich vor, dieser Mann so dreckig beschmiert mit dem Dreck im Gesicht muss durch die Stadt gehen. Alle Leute sehen ihn. Vielleicht hört er auch, wie die anderen über ihn reden. Was ist denn das für ein komischer Vogel hier? Wie dreckig der durch die Gegend rennt. Was will der denn? Wo will der denn hin? Ist eine Schande für die Menschheit, wie der hier rumläuft. Über diesen Gedanken oder über diesen Weg habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber er war wirklich voll Dreck geschmiert im Gesicht. Ich habe an eine alttestamentliche Geschichte auch denken müssen. Da kommt ein Heerführer, ein mächtiger Mann, zum König in Juda: Du musst mich gesund machen. Kann ich doch nicht. Aber wir haben da einen Propheten, geh mal zu dem hin. Und Elisa sagt: Geh hin. Noch nicht mal selber, sondern schick seinen Knecht noch raus. Geh hin und wasche dich im Jordan und du wirst rein werden. Es kommt auf den Gehorsam an. Damals bei Naaman und auch hier bei diesem jungen Mann. Jesus gibt ihm den Auftrag: Gehe. Vielleicht hat er auch noch einige Leute angerempelt, wie dem auch sei. Jedenfalls, er kommt zum Teich, wäscht sich, wird wieder sauber und nicht nur sauber im Gesicht, sondern seine Augen werden aufgetan. Mit dem Moment, wo er den Gehorsam bis zum Schluss erfüllt, den Weg auf sich nimmt, sich wäscht, wird er gesund, wird er sehend. Und die Menschen, die ihn kennen, ist er das oder ist er das nicht? Das kann doch nicht sein. Wir kennen ihn doch über viele, viele Jahre, dass er blind war und dass er immer gebettelt hat. Und jetzt mit einmal kann er sehen? Das kann doch nicht sein. Einige sagen: Nur doch, das ist schon so, das ist der. Nee, sagen die anderen, das kann nicht sein. Der sieht bloß so aus. Aber darauf kommt es ja gar nicht an, was die Leute sagen. Es kommt darauf an, dass die Leute feststellen: Das ist ein ganz anderer Mensch geworden. Und wenn Jesus uns von unserer Blindheit im Glauben heilt, dann muss das auch sichtbar werden, dass die Menschen sagen: Was ist denn mit dem passiert? Der redet ja völlig ganz anders, der benimmt sich ganz anders. Ist er das wirklich noch? Oder ist das bloß noch eine Attrappe von dem, den wir kennen? Es ist schon wichtig, dass die Heilung auch Folgen zeigt und spürt. Und der junge Mann, der Blindgeborene, sagt: Ja, ich bin's. Das würde für mich heute bedeuten: Ja, ich bin der Siegfried Heider, der ich geboren wurde, der ich viel Unsinn gemacht habe, viel Blödsinn in dieser Welt verzapft habe. Aber ich weiß, dass meine Schuld vergeben ist. Ich bin es. Und ich weiß, dass Jesus mir die Augen geöffnet hat. Für mich, für meine Schuld, aber auch für sich und für seine Vergebungskraft. Das ist mir so an diesem kurzen Abschnitt doch wichtig geworden. Und wenn wir dann unser Abendmahl feiern, dann soll das auch uns immer wieder mit Ansporn sein, dass wir nicht nur hier uns zu Jesus bekennen, sondern dass wir auch in der Welt sagen, ich bin's. Amen.